Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Jens, hallo.
Ja, Axel, hallo, moin moin, grüß Gott in die Runde. Heute mal wieder mit einem Gast.
Ja, heute mit einem Gast, sehr interessanten Gast. Also wir freuen uns riesig, dass wir Sie bei uns haben heute. Frau Marion Bimmler ist bei uns. Hallo Marion.
Hallo in die Runde.
Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Für euch da draußen stelle ich die Marion mal kurz vor, damit ihr wisst, wen wir heute bei uns zu Gast haben und auch, worum es geht. Marion Bimmler ist der Name unseres Gastes heute und sie ist von Beruf MTA und Ingenieur für medizinische Labortechnik und Biochemie. Da werden wir auch gleich nochmal ein, zwei Fragen zu stellen. Und seit 25 Jahren beschäftigt sich Marion schon mit der Wirkung und dem Nachweis von agonistischen Autoantikörpern. Und das ist unser Thema heute. Was das genau ist, das wird die Marion uns heute erklären. Und wir werden ihr da ein bisschen auf den Zahn fühlen, was das ist und was das auch mit unserem Podcast zu tun hat und warum wir gerade auf dieses Thema gekommen sind. 2001 hat Marion dafür die Erde AAK Diagnostik GmbH gegründet und sie war Leiterin der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe Autoimmunität und G-Protein gekoppelte Rezeptoren am Berliner Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin und das ist wiederum ein Zentrum der Gesundheitsforschung in der Helmholtz-Gemeinschaft. Da kommen wir auch noch mal gleich drauf zu sprechen, sind jetzt ganz, ganz viele Begriffe, aber das nehmen wir alles ein bisschen auseinander. Und in den vergangenen Jahren hat die Marion sich mit ihren Mitarbeitern um die pathologischen Prozesse gekümmert und es ist gelungen, diese spezielle Gruppe von Autoantikörpern in der Zelle, die in der Zelle ausgelöst werden, zu identifizieren und auch in einem Tiermodell aufzuzeigen. Und was sind agonistische Autoantikörper? Die sind bekannt bei Erkrankungen des Herzens und auch der Blutgefäße und ausgelöst werden Autoimmunreaktionen in den meisten Fällen halt durch Viren, wie zum Beispiel Epstein-Barr-Virus, Herpesviren oder auch, und jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema, durch Coronaviren. Und das ist ja eigentlich auch ein Thema, das sich durch unseren Podcast immer mal wieder durchzieht. Und bei zahlreichen Patienten, so mit Volkskrankheiten wie Alzheimer, Diabetes Typ 2, sind auch Antikörper am Krankheitsgeschehen beteiligt. So, das soll es für den Auftakt von mir erstmal gewesen sein. Denn jetzt zum Einstieg, Marion, die erste Frage mal an dich. Wie definiert man eigentlich Autoantikörper oder was sind Autoantikörper? Und dann, was sind agonistische Autoantikörper?
Also Autoantikörper richten sich gegen unseren Körper. Sie gehören nicht in das gesunde Immunsystem. Wir bilden Antikörper, wenn wir zum Beispiel geimpft werden. Die sollen uns schützen vor Krankheiten. Die richten sich aber gegen die Krankheit und nicht gegen unser eigenes Immunsystem. Autoantikörper sind eigentlich eine Fehlentwicklung oder eine Fehlreaktion, die entstehen können. Es gibt Menschen, die dafür besonders empfänglich sind. Wir kennen das von Rheuma, wir kennen das von der multiplen Sklerose, wir kennen das Autoantikörper bei den Allergikern, bei den Lebensmittelunverträglichkeiten. Die alle sind eigentlich, tun uns nicht gut und sind Fehlbildung, aber sie sind gekommen, um zu bleiben. Sie gehen auch von alleine nicht wieder weg. Wir können sie aber häufig gut behandeln.
Okay, und was sind jetzt die agonistischen Autoantikörper?
Das ist eine sehr spezielle Gruppe, die simulieren die körpereigenen Hormone. Die binden also in der Zelle an Stellen, wo auch unsere Medikamente wirken würden, nämlich an den G-Protein gekoppelten Rezeptoren, über die auch alle Medikamente in den Körper gehen. Und diese Antikörper zeigen dann eine Überlast eigentlich an Hormonen. Das ist aber eben eine sehr spezielle Gruppe. Von denen gibt es vielleicht 800. Es sind nur weniger als 200 überhaupt identifiziert. Und wir beschäftigen uns etwa mit 10 davon, die also am häufigsten bei Erkrankungen aufgetreten sind und die man entweder mit Medikamenten in ihrer Wirkung abschwächen kann oder entfernen kann.
Okay, zu der Entfernung kommen wir gleich. Jetzt hast du in so einem Vorgespräch oder in der Vormail hast du mir mal geschrieben, die von euch untersuchten agonistischen Autoantikörpern spielen so eine essentielle Rolle bei Menschen mit Post-Covid oder Post-VAC oder auch bei Multisystemerkrankungen, bei einem chronischen Fatigue-Syndrom zum Beispiel. Und wie hängt das denn genau zusammen, also diese Autoantikörper und diese Covid-Erkrankungen?
Also wenn der Mensch Pech gehabt hat und hat auf die Corona-Impfung oder auf die Corona-Erkrankung Autoantikörper gebildet. Das betrifft zu 2 Dritteln junge Frauen, zu 1 Drittel eher jüngere Männer, häufig ganz gesunde Sportler, die so ein hochreaktives Immunsystem noch haben, dass sich das einfach ja mit sich selber überlastet und dann eben diese Fehlbildung macht. Und was wir untersuchen, sind die einen, die eher die Blutgefäße tangieren. Und die anderen, die eher an der Muskulatur wirken. Wir haben also so ein Testset, was sich herauskristallisiert hat als sinnvoll, wo wir einmal 4 Varianten prüfen, sind hier die Gefäße betroffen. Das kann passieren, dass dann der Blutdruck nicht mehr ordentlich reguliert wird. Das kann passieren, dass der Puls nicht mehr stimmt. Wir haben aber auch Antikörper, deren Bindungsorte an den Nervenzellen sind. Oder in der Muskulatur. In der Muskulatur besonders ist das Herz und die Lunge betroffen. Wir haben aber auch Antikörper, die im Hirnstamm binden und dann auch zu Gedächtnisproblemen oder Wortfindungsstörungen führen. Und wenn diese Antikörper in der Zelle sozusagen angedockt haben, dann verhindern sie durch eine ganz lang anhaltende Aktivierung des Rezeptors die gesunde physiologische Ernährung der betroffenen Zelle. Diese Zelle fängt an zu hungern, das geht also über Wochen. In der Zeit kann ich auch keine Nahrungsergänzung oder so zuführen, es kommt dort nicht an. Und wenn die Zelle so lange hungert, dann leiden auch die Mitochondrien. Das ist das Kraftwerk unserer Zelle. Das bekommt nicht die notwendige Energie. Und an der Stelle bilden sich natürlich die Fatigue-Erscheinungen immer mehr heraus. Und wir haben bei den Patienten dann die Situation, dass das ganze System sich ja nicht erholt, weil die Antikörper zirkulieren mal, dann können wir sie in der Diagnostik sehen. Oder sie sitzen über Wochen fest an ihrem Wirkort und attackieren die Zelle. Die zellulären Signalwege, davon sind 2 besonders betroffen. Das ist einmal die Proteinkinase C, das muss jetzt mal als Fachbegriff ausreichen, oder die Adenylatzyklase. Und wir haben bei diesen beiden Wegen sehr unterschiedliche Reaktionen für die Patienten, wenn das außer Kraft gesetzt wird. Da, wo immer die sogenannte Adenylatzyklase außer Gefecht gesetzt wird, wird nicht schnell genug neues Adenosintriphosphat, der Hauptenergieträger unserer Zelle, gebildet. Und demzufolge fallen natürlich alle Werte, auch wenn man das ATP bestimmt. Die sind häufig ganz niedrig. Das kann man also bei den Patienten sehen. Das korreliert gut miteinander. Und der andere Weg geht mehr über das Kalzium in der Zelle. Und wenn das Kalzium nicht gut reguliert ist und nicht ausreichend vorliegt, kann ich also auch durch nichts ergänzen. Dann leiden die Zellen natürlich in besonderer Weise. Zum Schluss landet das alles in den Mitochondrien. Die Fehlentwicklung, sodass die Mitochondrien auch über lange Zeiträume ganz stark geschwächt werden.
Ihr seid ja ein Diagnostikinstitut. Wie viele Proben habt ihr denn bis jetzt schon so untersucht und diese Diagnosen gestellt?
Also Diagnosen stellt der Arzt. Nicht wir, sondern wir liefern einen Baustein dazu. Und wir haben also bei den Post-Covid-Post-VAC-Patienten, die man schwächt inzwischen auseinanderhalten kann, weil inzwischen meistens die Patienten beides hatten, die sind geimpft und haben eine Erkrankung gehabt, haben wir mehr als 10.000 Proben untersucht und sehen also ein klassisches Bild. Wir haben ein Bild, wo sich also eher die Muskulatur ganz stark herauskristallisiert. Wir haben das andere Bild, wo das eher die Gefäße betrifft, häufig auch die Nervenzellen dazu, dass also auch Gefäße krampfen können. Das kann ein großes Problem auslösen, zum Beispiel an den Herzkranzgefäßen. Wenn das Gefäß zusammenkrampft, haben wir so einen Effekt wie einen Infarkt, ohne dass es ein Infarkt ist. Aber der Effekt ist der gleiche fürs Herz. Und wir haben die Patienten, die eben besonders Pech haben, die alle Varianten ausbilden, an den Nervenzellen Beschmerzen haben, an den Gefäßen Probleme bekommen. Wir haben auch Antikörper, die die Gefäße nach innen zuwachsen lassen im Laufe der Zeit. Das dauert beim Menschen sicherlich sehr lange. Im Tiersehenversuch sehen wir das innerhalb von 8 Monaten. Und wir haben natürlich dann auch das Problem der Gedächtnislücken und der, sagen wir mal, starken kognitiven Einschränkung. Auch nicht die Langzeiterinnerung ist sehr stark betroffen, sondern eher das Kurzzeitgedächtnis. Deshalb haben wir also dieses Potpourri von 8 verschiedenen Antikörpern gewählt, weil man muss das auch in Grenzen halten zwischen dem Machbaren. Da können wir noch ganz viel machen. Aber der Patient muss es ja leider selber bezahlen. Es muss auch noch bezahlbar bleiben.
Und solange, ich klinge mich mal kurz ein, und solange die Briefmarken sozusagen auf den Rezeptoren kleben, können wir auch machen, was wir wollen. Wir können Q10 geben, Magnesium geben, was auch immer die
Genau.
Mitochondrien so brauchen. Das hat alles keinen Effekt.
Es kommt einfach für die Zeit nicht an und dieses Ab, man kann das nicht vorhersagen. Einmal, wo die Rezeptoren sitzen, die sind im Körper diffus verteilt. Wir können also nie über eine Biopsie, über eine Schnitttechnik die Orte finden, weil wir nicht genau wissen, ob wir diesen Punkt gerade treffen. Und wir haben eben diese unterschiedlichen Bindungszeiten zwischen 7 und 21 Tagen am Stück, sodass die Zelle mal sehr intensiv betroffen sein kann. Mal weniger, aber das kann die Reparatur kann so schnell dann auch nicht mehr erfolgen, wenn man gerade vielleicht eine Lücke findet.
Du hast eben gerade gesagt, dass die Betroffenen manchmal auch so ähnliche oder gleiche Beschwerden haben, so wie Alzheimer, ne? Diese Gedächtnisprobleme, Wortfindungsstörungen oder auch Gefäßerkrankungen. Wie unterscheidet oder wie diagnostiziert ihr denn, dass es jetzt wirklich ein Post-Covid, induziert ist oder, dass es eine Alzheimer-Erkrankung ist?
Also zum einen haben wir bei Alzheimer auch ein Bild einer völlig multifaktoriellen Erkrankung. Alzheimer ist kein klassisches, einheitliches Krankheitsbild. Wir haben uns also viele Jahre ausschließlich damit beschäftigt, haben unendlich viele Publikationen dazu geschrieben. Und wir haben immer festgestellt, zum Beispiel bei Alzheimer-Patienten gibt es ein Muster von den Antikörpern. Wir haben 50% der Alzheimer-Patienten, die ja auch meist älter sind. Sehen wir also einen Antikörper, der am sogenannten Alpha-Rezeptor bindet. Das sitzt in den innersten Zellschichten der Blutgefäße und verringert allmählich den Blutfluss, sodass, das haben wir auch im Tiermodell dann zeigen können, dass der Blutfluss selbst in großen Gefäßen nachlässt. Dort, wo das Gewebe nicht durchblutet wird, schwindet auch die Menge der Hirnmasse, weil die Zellen sterben ab. Und wir sehen auch, dass wir sehr viel weniger intakte Blutgefäße haben. Man kann das ja heute alles nachweisen. Wir haben bei den Tieren MRTs gemacht. Wir können das also alles zeigen über lange Zeiträume und immer wieder. Und wir haben das gleiche Kontrastmittel verwendet, was wir bei Menschen auch verwenden würden, sodass sich hier also Muster- und Leitantikörper rauskristallisieren. Bei der Post-Covid-Variante haben wir A, die doch relativ jungen Patienten zwischen Kindern und dem 40., 50., maximal 50. Lebensjahr. Da würden ja erst die erblichen Alzheimer-Fälle überhaupt auffällig werden, die dann mit diesen Antikörpern aber gar nichts zu tun haben. Und wir haben jetzt nicht plötzlich ein Heer von ganz jungen Alzheimer-Patienten. Das gibt mal zwar Kinder-Alzheimer, das ist aber ganz seltene Variante. Und wir sehen eben bei den Post-Covid, Post-Vac-Betroffenen dieses weite Feld der verschiedenen Antikörper. Die Alzheimer-Patienten haben gar nicht so eine starke Beteiligung an der Muskulatur, sondern sie sind häufig ja sogar unter Umständen fit, ja, doch oft gute Spaziergänger. Das also passt, hat miteinander wenig zu tun. Es sind aber die gleichen Antikörper. Es sind die gleichen Fehlreaktionen in der Zelle. Es werden die gleichen Signalwege tangiert. Und wie gesagt, bei Alzheimer muss man gucken, das ist ein ganz weites Feld. Wir haben eine Gruppe, die hat das erblich. Das sind weniger als 10%. Wir haben die zweite Gruppe, die über die Gefäßproblematik leiden und ihre Gedächtnis allmählich einbüßen. Das sind die mit den agonistischen Autoantikörpern. Das sind etwa 50%. Dann haben wir die, die möglicherweise ähnlich wie bei einer Enzephalopathie durch die schwindende Menge des am Gehirn Schaden nehmen. Und wir haben sicherlich auch toxische Einflüsse, die Alzheimer auslösen können. Wir haben mal eine Gruppe von Piloten mal in der Diagnostik gehabt, die weniger Strangbrüche haben werden, weil die Belastung durch das Fliegen, durch diese doch andere Strahleneinwirkung meist noch im tolerierbaren Rahmen ist, die aber auch Alzheimer-Syndrom gezeigt haben. Und so wird das möglicherweise in anderen Berufsgruppen vielleicht auffallen, da wo viele toxische Einflüsse eine Rolle gespielt haben. Wir müssen uns von diesem Gedanken verabschieden, dass alles an dem Amyloid liegt. Ich glaube, am Amyloid liegt das wenigste. Das ist eine Folge von einer sozusagen Durchblutung, dann sind die Blutgefäße nicht intakt. Und die Schadstoffe, die wir nachts eigentlich entsorgen aus dem Gehirn von Stoffwechselprodukten, die erfolgt in Höhlen. Diese Höhlen sind um die Gefäße rum. Und wenn wir sozusagen die Gefäße nicht mehr intakt haben und die ihre Form auch nicht mehr beibehalten, dann bilden sich also auch diese Höhlen ja anders aus. Und wir sehen in den Schnitten der Patienten dann wirchorubinische Räume. Wenn man das hinterher postum sich anguckt. Und das sind Ausbuchtungen, in denen sammelt sich eben auch das Amyloid dann. Und das mag auch Amyloid-Patienten geben, die darunter eben ihre Alzheimer-Erkrankung haben. Aber das ist niemals ausschließlich. Denn es gibt eine große Studie mit 900 Nonnenhirnen, von denen man ja zu Lebzeiten wusste, ob sie Alzheimer hatten oder nicht. Manche haben Amyloidablagerung und manche nicht. Und deshalb muss man sich von dieser Grundthese, das liegt alles an den Plaques, doch verabschieden.
Lass uns nochmal zurückkommen zu Covid oder Post-Covid. Wo liegt denn jetzt die Problematik, wenn ein Patient zu seinem Arzt kommt und sagt, ja, ich fühle mich nicht so gut und ja, dann wird untersucht und gemacht und getan. Wie kommt man dem denn auf die Schliche? Wie kommt man den Autoantikörpern denn jetzt so auf die Schliche?
Das ist das größte Problem für die Patienten zurzeit. Wir haben Ärzte, die das inzwischen kennen. Wenn die den richtigen Arzt erwischen, das kann ein Neurologe sein, das kann der Kardiologe sein, das kann der Gefäßmediziner sein und auch mal der gut gebildete Hausarzt, der sich einfach dafür interessiert. Allerdings haben wir auch heute noch Hausärzte, die den Patienten in die Psychiatrie einweisen. Das war zu Anfang also fast flächendeckend. Wir haben auch mal eine psychiatrische Klinik als Auftraggeber gehabt, die bei den Patienten die Antikörper entfernt haben, weil die wissen, Autoimmunerkrankungen gehen nun mal nicht vom Mundtisch, sprich weg. So, das ist also das Hauptproblem, dass die Patienten bei Ärzten landen, die einfach sich mit dem Thema nicht beschäftigen, die die agonistischen Autoantikörper nicht kennen oder sagen, das ist alles esoterisch. Und die Patienten also durch eine Vielzahl von unnötigen Untersuchungen schicken, zum Schluss ja immer nicht wieder auf die Autoimmunreaktion eingegangen wird. Und wir als Labor inzwischen durch soziale Medien und die Korrespondenz der Menschen weltweit untereinander in die Situation geraten, dass die Patienten sich zuerst bei uns melden. Wir haben uns als Labor vorgenommen, wir vermitteln die dann an die entsprechenden Ärzte, die wir mühevoll weitergebildet haben. Und vermitteln dann bei positivem Befund jedem Patienten eine Anlaufstelle, wo dann auch eine einschlägige, fachgerechte Behandlung erfolgen kann. Denn die kann der Hausarzt leider nicht leisten.
Und wie sieht dann die weitere Behandlung aus? Du sprachst eben auch davon, dass diese Autoantikörper auch entfernt werden können aus dem Körper.
Ja, es gibt eine Methode, mit der diese Autoantikörper entfernt werden. Das ist die Immunadsorption. Die wird seit etwa 25 Jahren angewendet, und zwar bei den Patienten mit der Myokarditis, mit der Kardiomyopathie, mit dem nicht einstellbaren Bluthochdruck oder bei Erkrankungen, die mit Amputationen einhergehen, aufgrund von Gefäßproblematiken. Und diese Methode wird entsprechend vom Filter her so angewendet, dass 5 Behandlungstage notwendig sind. Wir haben das früher, wenn wir selber Studien gemacht haben, 5 Tage hintereinander behandelt. So ist das auch noch zu Anfang im Deutschen Herzzentrum gewesen. Heute haben wir leider nicht genug klinische Möglichkeiten. Wir haben das früher an den Unikliniken überall gehabt. Wir haben das in den Herzzentren gehabt. Die behandeln aber die Post-Covid-Patienten nicht, dürfen sie nicht, weil sie keine Erstattung kriegen. Sondern wir haben jetzt viel mehr ambulante Anbieter. Und da müssen wir für den Patienten, weil auch die Behandlung erstmal anstrengend ist, er ist ja schon schwer krank. So, jetzt wird das 2- bis 2,5-fache Plasmavolumen jedes Mal filtriert an dem Tag, wo er zur Behandlung kommt, sodass wir sagen, das sollte innerhalb von 14 Tagen abgeschlossen sein. 5 Behandlungen ist das Mindestmaß. Das ist auch in der Leitlinie der Nephrologischen Gesellschaft verankert. So war das auch bisher der Standard. Was wir jetzt sehen, ist, dass wenn das bei den ambulanten Behandlungsstellen gemacht wird, häufig kein Zentralzugang gesetzt wird. Ich kann niemand mit einer Kanüle in der Halsvene nach Hause schicken. Ich muss also jedes Mal neu die Armvenen punktieren. Da ist der Blutfluss häufig nicht so gut, dass wir das pro Tag das 2- bis 2,5-fache Plasmavolumen prozessieren können. Und wir sehen, dass die Corona-Patienten oder Post-Covid-Patienten, Post-VAC-Patienten dann doch eher mal auch noch einen fünften, sechsten oder siebten oder sogar achten Behandlungstag brauchen oder zwei Runden, weil sich doch noch so was Spike-Reste befunden haben, Patienten sich neu mit Corona angesteckt haben und dann alles von vorne losgehen kann. Es ist machbar und wir haben also eine Vielzahl von Patienten, die wieder arbeitsfähig voll werden. Das kriegen sie zu großen Teilen. Wir haben aber auch Patienten, wo wir wahrscheinlich viel, viel länger Geduld haben müssen. Wir haben Kinder gehabt, die nur noch im abgedunkelten Zimmer gelegen haben, die nicht mehr beschult wurden, die nicht mal ihre eigene Spucke mehr schlucken konnten, aus Muskelschwäche. Die sind zu Teilen behandelt worden, damals in Flensburg. Na, da gibt es das Zentrum nicht mehr. Und diese Patienten, die Eltern haben uns dann die Bilder geschickt oder die Videos geschickt, die dann also doch mal wieder aufstehen können, die im Rollstuhl sitzen, die anfangen zu laufen, die wieder zur Schule gehen können. Das sind also unheimlich gute Effekte. Aber wir brauchen auch für die Reparatur der Mitochondrien vielleicht ein halbes Jahr und länger. Aber das ist machbar. Ob das 100% in allen Fällen machbar ist, das wissen wir heute noch nicht. Denn von den Patienten, denen es gut geht, hören wir selten wieder, was auch sehr schön ist. Wir prüfen immer nach 6 Wochen nochmal in den Studien, ob die Antikörper wirklich weg sind. Und wir prüfen während der Studien vor dem ersten, vor dem dritten und vor dem fünften Behandlungstag. Und wenn man sieht, das kommt nicht gut ins Laufen, wir müssen dann immer mehr Antikörper sehen, weil sich das herauslösen soll aus dem Gewebe, aus von den Rezeptoren ablösen soll, dann sehen die Kliniken das auch und machen das also auch dann möglicherweise einfach gleich öfter oder bestellen die Patienten nochmal neu ein. Andere Möglichkeiten der Entfernung gibt es nicht. Wir können mal überbrücken über einen kurzen Zeitraum, wenn der Patient nicht so viel verschiedene Antikörper hat mit Antagonisten. Wir kennen die Blocker, kennen die Sertane, wir kennen die Calcium-Antagonisten. Das aber kann ich dem Patienten nicht geben, wenn er schon bettlägerig ist, kann ich ihm nicht 5 verschiedene Antagonisten geben. Ich muss das dann für jeden Rezeptor spezifisch machen. Das ist also, das kennen wir bei den Kardiologen, wenn das nur der Beta-1-Rezeptor ist, dann wird natürlich da mal ein Beta-Blocker gegeben. Oder auch noch ein Calcium-Antagonist dazu. Aber das kann ich nicht machen, wenn die Patienten so multifaktoriell betroffen sind. Das ist nicht machbar. Also hier bleibt die Entfernung die einzige Möglichkeit. Und der Nachteil ist, dass die Kassen das nach wie vor in den seltensten Fällen bezahlen. Und wir in ganz Deutschland eine Klinik haben, die das für gesetzlich Versicherte kostenlos anbieten kann. Mit langer entsprechender Warteliste.
Du sagst halt, es wird von den Kosten nicht übernommen. Mit was für einem Kostenfaktor? Also wenn uns jetzt mal einer zuhört, der sagt, ja, jetzt interessiert mich, aber was muss man denn da selber investieren?
Die Kosten belaufen sich zwischen 13.000 und 18.000 Euro. Wir haben ein Filtersystem, was für 5 Behandlungstage zugelassen ist, genau nach den Richtlinien der Nephrologischen Gesellschaft. Dann mehr darf der Filter nicht benutzt werden, weil dann der Versicherungsschutz endet. Wir haben einen anderen Filter, der kann 19 Mal verwendet werden und 2 Jahre gelagert werden. Und durch die 2 Jahre Lagerung, der Filter muss also entsprechend gewaschen werden, es dürfen keine Rückstände bleiben, ist einfach dann das Filter teurer. Kann aber, wenn man es ab und zu mal Corona nimmt oder sich immer wieder impfen lässt und immer wieder autoimmun reagiert, dann sogar die preiswertere Alternative sein. Das hängt aber von dem Zentrum ab, wo man hingeht, weil die Maschinensysteme, in denen die Filter eingespannt werden, nicht miteinander kompatibel sind. Es gibt Zentren, die bieten beides an. Es gibt Zentren, die machen dem Patienten sehr sauberen Kostenvoranschlag für die eine wie auch für die andere Variante. Aber für uns ganz wichtig ist, dass die Zentren, wo wir die Patienten hin vermitteln, unbedingt eine Spike-Diagnostik machen und die Spikes auch vor der Behandlung behandeln lassen, weil wir das nicht verantworten wollen, dass die teuren Kosten dann ausgegeben werden mit dem Effekt, dass doch die Antikörper wiederkommen können.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie nachhaltig ist das? Also wie schnell bilden sich Autoantikörper nach?
Also eigentlich, wenn sie 100% entfernt sind, nicht. Also wir haben bei den Herzpatienten, haben wir das bei Professor Hetzer im Herzzentrum 20 Jahre nachbeobachten können. Deshalb wissen wir, dass er kam ganz selten mal. Vielleicht 2%, die nochmal wieder auffällig wurden, wo wir aber heute nicht wissen, hatten die möglicherweise eine Viruserkrankung. Können wir heute gar nicht mehr einschätzen. Ich sehe das heute ein bisschen anders. Wir haben früher an diese doch starken viralen Komponenten gar nicht gedacht. Man wird ja immer erst schlau, wenn man andere Fälle sieht und nachher plötzlich eine Häufung sieht. Wir haben alle mal Kontakt mit dem Epstein-Barr-Virus gehabt oder mit dem Herpesvirus, wenn wir als Kinder Windpocken hatten oder so. Normalerweise sollen sie nicht wiederkommen. Die würden aber wiederkommen, wenn ich einmal autoimmun reagiert habe, weil das sehen wir in den Familien oder bei den Patienten, die eher zur Autoimmunreaktion neigen, dass das da doch schon häufiger vorkommt, dann würde jedes Mal der neue Kontakt das wieder auslösen. Und das können wir nicht ausschließen. Und darum, wir sehen das ja auch nicht nur bei den schwer betroffenen Corona-Erkrankungen, sondern das kann auch bei den mild verlaufenden sein. Das ist ja das Problem, dass das Immunsystem sozusagen hier nicht unbedingt nur da autoimmun reagiert, wo wir jetzt die schweren Fälle gesehen haben, sondern eben auch bei den leichter Betroffenen. Das ist also wirklich eine so individuelle Situation, ob mein Immunsystem hyperreaktiv ist. Und wir sehen das eben als Häufung bei den Patienten, die ein Hashimoto haben. Wir sehen das bei Patienten, die andere Autoimmunerkrankungen haben. Wir sehen das bei den Lebensmittelunverträglichkeiten. Ja, bei den Zöliakien ist das also ganz oft gepaart. Zumindest ist es das, was die Patienten uns berichten. Wir sind ja immer darauf angewiesen, weil wir den Patienten was uns der Patient erzählt, wir wissen ja, sehen ja seine Krankenakte nicht.
Du hast eben gesagt, ja, bei bestimmten Ärzten, also Nephrologen, Kardiologen, die sich gut auskennen oder gut ausgebildete Hausärzte, was müsste denn passieren oder was wäre dein Wunsch, dass passiert, dass mehr Patienten eigentlich von diesem Wissen, das ihr habt oder das einige Ärzte haben, profitieren?
Also wir bieten ja Ärzteweiterbildung an. Ich habe mache also auch an Unikliniken Online-Kurse und erkläre das. Wir schicken jedem interessierten Arzt die Präsentation von solchen Vorträgen, dass sie das sukzessive nachvollziehen können. Und der Arzt muss eigentlich nur sensibilisiert werden, dass der Patient, der nicht gesund wird, dass der nicht das einfach nur erzählt, weil er keine Lust hat zum Arbeiten, sondern weil er wirklich krank ist. Wir sehen ja eine Verschlimmerung, wie oft mir junge Frauen sagen, ich bin hausgebunden, ich sitze im Rollstuhl, ich kann mein Kind nicht mehr betreuen. Ich kann das, meine Eltern pflegen mich wieder, wobei das eigentlich umgekehrt sein sollte. Wir sehen eher, dass die Patienten sich über die sozialen Netzwerke fit machen und dann sehr konkret fragen. Nur leider sehen wir das eben nicht in dieser Konzentration bei den Ärzten. Also ich habe in Erlangen eine Weiterbildung gemacht, da waren 450 Zuhörer. Da setze ich schon auf den Schneeballeffekt. Dann haben wir natürlich die Situation, dass Ärzte, die das kennen, wenn die auf Kongresse gehen, dort vortragen, das natürlich auch zum Thema machen. Ich kann das dann immer sehen, wo jemand zur Tagung war und welche Krankenhäuser oder ambulanten Einrichtungen dann auf uns zukommen. Dann erklären wir denen das auch nochmal individuell. Das Nadelöhr sind in der Tat die Hausärzte, die bei einem, der sich nicht hat impfen lassen, sagt, das ist ein Impfverweigerer. Nicht unbedingt, sondern es kann jemand sein, der so hochgradig autoimmun reagiert, dass er das unter Umständen aus dem Grund nicht gemacht hat. Wir müssen das also besser trennen. Wir müssen hier individueller gucken und das Nadelöhr des Hausarztes beseitigen, weil wir sagen, die großen Zentren und Leute, die auf Tagung gehen, die hören das ganz gut. Und aber wer sozusagen in seiner Praxis nicht so sehr von Weiterbildung Gebrauch macht oder mal ein bisschen liest, also wir können das ja auch in der allgemeinen Presse, dem können wir ja gar nicht mehr ausweichen. Es sind ja die einzelnen Fälle beschrieben. Es sind Artikel über die Selbsthilfegruppen. Das alles kann man ja gar nicht, kann ich ausblenden. Also da kann ich in seriöse Zeitungen gucken. Das kann in Berlin der Tagesspiegel sein, das kann der Spiegel insgesamt sein, das kann die Zeit sein. Alle greifen dieses Thema immer wieder auf. Dem kann ich doch auch als Hausarzt kaum ausweichen. Da muss ich ja noch nicht mal auf eine Fachweiterbildung gehen. Und dann kann ich mal googeln. Und dann kann ich, also auch wenn da vielleicht nicht alles richtig ist, aber wäre ich doch meistens etwas schlauer. Ich kann mal gucken, wo sitzen denn diese Rezeptoren, wo diese komischen Antikörper binden sollen. Sitzen die in der Muskulatur? Gibt welche sitzen im Fettgewebe? Ja, wer also. Frauen haben insgesamt mehr Fettgewebe, sind deshalb sind vielleicht auch mehr junge Frauen betroffen. Ja, wir haben, das lässt sich ja alles nachgucken, wenn ich ein Hauch Interesse habe und die Fachliteratur meide, aber ich kann der allgemeinen Presse nicht entgehen. Ich habe jetzt also gerade innerhalb von 14 Tagen einmal gesehen, dass es die ersten Rechtsprechungen gibt, dass Post-Covid, Post-Vac, ein chronisches Fatigue, keine psychische Erkrankung ist, sondern wirklich eine organische Erkrankung ist. Das haben jetzt schon mal die Juristen festgestellt. Das ist ja schon mal ganz schön, ja. So, und so hoffe, würde ich mir immer wünschen, dass hier die Ärzte auch ein bisschen sensibler zu so einem Artikel werden. Die sind ja häufig seriös, die greifen auch auf Publikationen zurück. Es gibt Arbeiten, die sagen, Corona ist eine Fieserkrankung, weil das Virus dringt an einen Angiotensinrezeptor in den Körper ein. Dort haftet es sich fest an dem ACE2-Rezeptor. Und demzufolge kann immer auch an den Gefäßen was ausgelöst werden. Und wir kennen das eben von anderen Viruserkrankungen, wo wir ja 300.000 unbehandelte chronische Fatigue-Patienten schon mal von vor der Corona-Zeit haben. Das dürfen wir ja nicht vergessen, die ja auch im Prinzip gerne arbeiten würden, aber nicht arbeiten können, ins Bürgergeld fallen, was auch nicht gerade schön ist. Und es eben doch sehr, sehr viele junge Menschen betrifft, die häufig keine Berufsperspektive haben. Wir haben seit 21 die Patienten ja bei uns am Telefon gehabt, da hat noch gar kein Arzt drauf geguckt auf Post-Covid, Post-Vac, die uns also genau beschrieben haben, wie sie leiden, wer sie nicht ernst nimmt. Und wir haben auch Patientengruppen, die herkommen, die wir also genau informieren, wie das läuft. Und dass, sagen wir mal, so ein Befund nichts Dramatisches ist, sondern endlich die Ursache gefunden ist, an der ich dann auch eine Behandlung anknüpfen kann. Oft liegen die Familien zusammen, das ist schwierig, aber wir kriegen unsere Proben weltweit. Wir sind also nicht auf Deutschland oder Regionen begrenzt.
Du hattest gerade gesagt, dass wenn jemand so eine Diagnose bekommt, dass er glücklich ist, dass er diese Diagnose hat und endlich die Ursache gefunden ist. Wie reagieren denn so Patienten? Also ohne dass jetzt man denen zu große Hoffnungen macht, aber auch nicht zu große Sorgen. Also dass die sagen, oh Gott, jetzt habe ich eine Autoimmunerkrankung und jetzt werde ich nie wieder gesund.
Also, wir beraten ja die Patienten, wenn sie ihren Befund haben, nochmal individuell. Das ist ein Oberaufwand für uns, weil wir normalerweise dem Arzt eine Diagnostik schicken, den Befund, und nicht dem Patienten. Hier haben wir das umgekehrt. Einmal erklären wir dem Patienten, dass er ja doch maßgeblich krank ist, dass wir jetzt die Ursache dafür eben benennen können und dass wir diese Ursache auch beseitigen können. Und dann nennen wir den Patienten in dem nächsten Schritt, sozusagen, dass es nicht aussichtslos ist, sondern wir nennen ihnen ja kompetente Zentren, wo sie zur Behandlung hingehen können. Es gibt ja auch mal die ein oder andere Berufsgenossenschaft, die das bezahlt. Es gibt auch mal eine Krankenkasse, die sich beteiligt. Und es gibt, wie gesagt, für uns zum Glück wenigstens eine Stelle, wo ich die gesetzlich Versicherten hinschicken kann, wo ich weiß, das ist zwar mit einer Warteliste verbunden, das wird dort 14 Tage stationär gemacht und auch dort eine gute Nachbetreuung stattfindet. Insofern ist das für den Patienten eigentlich ein Vorteil, wenn er weiß, ich bilde mir das auch nicht ein. Das war die schlimmste Phase, weil die ja in die Psychiatrie geschickt wurden. Das Zweite ist, es gibt eine Ursache. Ich bin nicht der einzige Betroffene und es gibt auch die Möglichkeit der Behandlung.
Können Sie noch mal den Zusammenhang mit den Gefäßentzündungen noch mal ein bisschen genauer beleuchten? Autoantikörper, Gefäßentzündung. Wir sehen ja bei vielen, vielen Erkrankungen, wenn man jetzt ein bisschen systemisch reinschaut und man beschäftigt sich zum Beispiel, habe ich vor einer Weile mich mal mit Hörverlust beschäftigt. Das ist also, als ich Jugendlicher war, Kind war, da hatte niemand ein Hörgerät. Heute haben ganz, ganz viele, auch junge Menschen, heute schon Hörgeräte. Und das Wir hatten damals die Erklärung, das lag an den Diskotheken, weil die Musik zu laut war, was natürlich ein völliger Blödsinn war. Und ich bin vorher für einen Kurs von einem Jahr mal ganz tief in das Thema eingestiegen. Und interessant, man kommt immer wieder auf die gleichen Mechanismen, ja, auf Gefäßentzündungen. Die Frage ist dann immer, was löst jetzt die Gefäßentzündung genau dort aus? Ist das jetzt, sind das nutritive Faktoren? Sind das andere entzündliche Mechanismen, Triggerfaktoren, die da eine Rolle spielen? Vielleicht können Sie hier noch mal so ein ganz bisschen auf dieses Thema Vaskulitis eingehen.
Ja, begrenzt. Also wir haben ja eine Krankheit, die mit schweren Gefäßerkrankungen einhergeht, das ist die Thrombangitis obliterans. Schwere Gefäßerkrankung. Hier haben wir selber also auch noch eine Studie begleitet. Wir haben das auch publiziert gemeinsam mit Herrn Dr. Klein-Weigel, der als Angiologe sich in dem Thema sehr gut auskennt und der nicht immer bei der Vaskulitis diese Autoantikörper sieht. Er aber eben bei der Endothelitis diese Antikörper öfter sieht. Wir haben bei der Thrombangitis ja die Monatsoption angewendet und die Patienten doch dann vor vielen Amputationen bewahren können. Das ist aber ein sehr spezielles Krankheitsbild. Und wenn ich mir also angucke, dass bei den Rezeptoren, wir finden also den Alpha-Rezeptor in den Gefäßen, wir finden den Angiotensin-Rezeptor in den Blutgefäßen und den Endothelin-Rezeptor in den Blutgefäßen. Das sind also drei Möglichkeiten, die einmal mehr an Gefäßentzündung sozusagen beteiligt sind. Wir sehen das aber bei dem den Rezeptor, das kennen wir aus vielfältigen Sachen, dass das ja auch sehr stark gefäßbetroffen ist. Und bei dem Alpha-Rezeptor, das haben wir also im Tiermodell gezeigt, dass das Gefäß nach innen zuwächst, das Endothel wird immer dicker. Das sehen wir also ja auch bei anderen Arbeitsgruppen, die sich mit so einem Thema beschäftigt haben. Und das hat also auch eine Problematik, nicht nur beim Hören oder so, sondern wir sehen das auch bei den großen Volkskrankheiten, zum Beispiel den Diabetikern. Diabetiker, da sagt der Diabetologe oft, das sind Gefäßkranke. Das ist richtig. Wir sehen bei Diabetikern, die den Typ-2-Diabetes haben, nach 5 Jahren bei 46% solche Antikörper, also agonistisch wirken. Wir sehen, dass wenn die 20 Jahre Diabetes haben, vom Zucker wunderbar eingestellt sind, sehen wir das bei 68%. Und wenn ich dann gucke, wer in der Dialyse landet als Diabetiker, das bleibt ja den Patienten nicht immer erspart, dann sehen wir also starke Gefäßläsionen in der Niere. Niere ist ein gefäßreiches Organ und dort entstehen im Gewebe richtige Löcher. Das kann man also in der Histologie wunderbar darstellen. Wir haben das also mal mit unseren Tiermodellen gemacht. Und haben aber alle Modelle, die wir verwendet haben, immer abgeglichen, ist das Human genauso. Und deshalb denke ich, dass diese Antikörper eben in gewissen Größenordnungen bei der Gefäßproblematik eine Rolle spielen. Wir haben einfach jetzt immer nicht geschafft, nochmal was Neues uns anzugucken. Das kann auch gut sein, dass bei der Migräne solche Antikörper eine Rolle spielen. Ich weiß das nicht. Wir haben das nie als saubere Patientengruppe mal gehabt und sind dann also jetzt durch die unendlich viele Diagnostik und das viele Erklären bei Post-Covid, Post-Vac, von weiteren Neuerungen abgekommen. Ja, ob das der Tinnitus auch eine Rolle mitspielt, wobei das möglicherweise vielleicht doch nicht unbedingt nur mit dem Gehirn zusammenhängt, mit dem Gefäß zusammenhängt. Das muss man mal gucken. Also die Gefäße spielen eine Rolle und wenn erst die Verengung eintreten, dann haben wir natürlich auch entzündliche Situationen, die das dann möglicherweise verstärken.
Und wir haben auch energetische Situationen, weil natürlich, ne, was Sie ja eingangs gesagt haben, ne, Zellen verarmen, Energieverarmung, sie kommen dann in eine Hypoxie, entsprechend entwickelt sich da auch nochmal wieder Entzündung,
Ja, wir
logisch.
wissen auch, dass der oxidative Stress eine unheimliche Rolle spielt. Ja, das wäre also auch nochmal ein Hinweis, dass die Wirkung auf die Gefäße eben enorm durch andere Einflüsse nochmal verstärkt wird. Aber die Ursache dieser agonistischen Autoantikörper haben eben sicherlich eine fatale Wirkung eben durch ihre Beeinflussung in der Zelle und sagen wir mal, auch viele Sachen sind zum Calciumkanal gekoppelt. Wir haben eben auch die fehlgeleiteten Signalwege dann zum Schluss. Oder die völlig außer Kraft gesetzten Signalwege.
Sie haben ja auch über Alzheimer publiziert und wenn man jetzt mal so eins und eins und eins zusammenzählt. Ich war damals vor 20 Jahren, war ich in so einer Forschungsgruppe, da ging es darum, welchen Einfluss hat Bewegung, Sport auf Alzheimer, auf mild cognitive impairment. Deswegen interessiert mich dieses Thema so. Damals hat man dann versucht, über Tanzen zum Beispiel Bewegung in die Alzheimer-Patienten zu bringen und wir haben über Lithium gesprochen in unserem Podcast. Wir haben beim letzten Mal so ein bisschen über Insulin und Gehirn, Hippocampus und so weiter gesprochen. Und jetzt kommen die Autoantikörper sozusagen als dritte Variante noch dazu. Wenn man das alles mal zusammenlegt und ein Gesamtbild draus macht, dann glaube ich, dass da irgendwo auch dieser gesamtphysiologische Erklärungsansatz liegen könnte.
Also wie gesagt, wir müssen es einmal multifaktoriell sehen. Ganz, ganz doll. Und wir müssen einfach differenzieren. Wer fällt in welche Gruppe und wer fällt in andere Gruppen? Weil dieser aktuelle Ansatz immer mit irgendwelchen therapeutischen Antikörpern, die Plaques zu bekämpfen, das ist einfach nun der dritte Anlauf. Zweimal hat es schon nicht geklappt. Ich habe eine Publikation dazu auf Aufforderung geschrieben für Frontiers in Bioscience, wo wir also zeigen können, das hat nicht funktioniert. Wir sehen jetzt, dass 1% der Frauen profitieren könnte und vielleicht 2% der Männer. Aber ich kann doch nicht solche Hoffnungen wecken, die Big Pharma an der Stelle weckt und sagt, das Problem löst sich alles ganz wunderbar. Nein, es löst sich nicht, weil wir das nicht sozusagen den entscheidenden größeren Faktoren zuordnen und immer nur versuchen, Alzheimer als Gesamtkrankheit zu sehen. Das ist es niemals. Das hat einmal natürlich ein metabolisches Problem. Ich habe mich darüber lange mal mit einem Professor von der Harvard-Universität mit Lloyd Demetrius unterhalten, genau über diese metabolische Problematik. Sehr kompetenter Wissenschaftler, zwischen hochbetagt. Und auf der einen Seite sagen wir, der alte Mensch soll eigentlich der Körper möglichst hungern. Auf der anderen Seite müssen wir ihn anderweitig metabolisch gut versorgen. Riesenproblem, ja. Aber wenn ich sehe, dass ich also eine Gefäßproblematik habe, wo mir das Gehirngewebe drumherum abstirbt, dann muss ich also schon mal nach den Ursachen des Gefäßproblems gucken. Und wir haben damals berechnet, das konnten wir ja durch die MRT-Aufnahmen, wie der Verlust sozusagen im Cerebellum, im Hippocampus und diesen Größenordnungen sozusagen unterschiedlich sichtbar wird. Ja, im Hippocampus ist das am stärksten, sodass wir also, wenn wir das alles zusammenpacken, ich wünschte mir viel mehr interdisziplinäres Denken und nicht, dass jeder auf seiner einen Schiene festgefahren ist und nicht drumherum guckt. Wir haben in der Behandlung von Tumoren durch diese doch sehr interdisziplinäre Tätigkeit sehen wir heute fantastische Behandlungseffekte. Ich habe also lange Zeit mich mit der Synthese von Zytostatikern und deren Wirkung mal beschäftigt, bevor ich mir das Thema Immunologie angetan habe. Da haben wir doch auch verschiedene Muster, die wir zusammenfügen. Da haben wir alle Varianten, die wir heute anwenden. Das machen wir leider bei den anderen Krankheiten nicht. Ja, wir schicken die Diabetiker in die Dialyse. Wir könnten ihnen aber die Antikörper einmal entfernen. Dann wären sie vielleicht nicht dialysepflichtig. Mag das für einen die Dialysepflicht, der als Anbieter da tätig ist, sehr verlockend sein, dass sie da bleiben. Einmal Immunadsorption macht nicht 10 Jahre Dialyse wieder wett. Das muss man eben leider auch ein bisschen sehen. Es hat auch einen fiskalischen Gedanken. Big Pharma kann sich mit allen Ideen durchsetzen. Aber wir wissen auch, dass die Hidden Champions meist woanders liegen und dass Kleinteile und saure Absuchen oft sehr interessante Erkenntnisse bringt.
Ja, und deswegen aus meiner Sicht, ne, wenn man so von außen, wenn man so in die Medizin reinschaut, wir brauchen ja eigentlich viel mehr runde Tische, wo Leute zusammensitzen, die Konzepte entwickeln. Statt zu sagen, wir haben jetzt hier eine Leitlinie, die bleibt erstmal für die nächsten 5 Jahre so bestehen, bis es irgendwie ein neues Medikament oder irgendwas Einzug hält. Ich erkläre das immer zum Beispiel bei mir im Darmkurs, wo ich Teilnehmer aus unterschiedlichen Disziplinen habe. Wenn man sich Colitis ulcerosa anschaut, dann gibt es dort einen kleinen Mini-Absatz zum Thema Ernährung. Und dann sage ich meinen Seminarteilnehmern, überlegt mal, 3, 5 Mal, manche 10 Mal, 12 Mal am Tag schütten sich irgendwas da oben rein, das geht durch den Magen-Darm-Trakt und landet auf der Schleimhaut. Und die Ernährung hat keinen Einfluss darauf? Da muss man ja schon fast drüber lachen.
Ja, aber wenn wir heute immer die Entscheidung den Politikern überlassen, wir haben das Skandal beim RKI, wo die Politiker ja anderes jetzt ihren Bürgern verklickert haben, als das RKI als wissenschaftliches Ergebnis hat. Wenn das Einzug hält, wird das noch viel schlimmer. Und ganz aktuell ja auch gerade die politische Debatte, dass der Herr Merz sagt, wir wollen jetzt nicht die Fachleute befragen, wir lösen das Problem Bürgergeld politisch. Das ist das Gleiche. Wenn wir also jetzt abschweifen, dass sich die Fachleute zusammensetzen und jeder seinen Baustein dazu trägt, wenn das die Politiker kappen und sagen, das entscheiden wir, was gut und schlecht ist und wie was wirkt, dann haben wir also an vielen Stellen verloren.
Aber das haben sie ja eigentlich schon gemacht.
Eben, leider.
Das ist ja in Corona schon passiert. Also
Genau, ja.
die RKI-Protokolle haben es ja gezeigt.
Ja, und auch dieses Verweigern, das als Erkenntnis anzuerkennen. Ich habe ab 21 alle Verantwortlichen angeschrieben. Ich habe erklärt, Menschen haben einfach auch bei anderen Viren und so auch bei Corona Autoimmunreaktionen oder können die haben. Die kann man behandeln. Wir bitten darum, dass die Behandlung finanziert wird. Ich habe keinen irgendwie beschimpft, weil Impfen falsch ist oder weil irgendwas anderes falsch ist. Nein. Alle haben versucht, das Beste erstmal zu machen aus Hektik, aus Unwissenheit. Aber wenn, dann müssen wir anfangen, die Leute wieder, sagen wir mal, der Gesundheit zuzuführen. Und wenn darauf gar keine Antwort kommt, ich habe das RKI angeschrieben, das Paul-Ehrlich-Institut, die Ständige Impfkommission, natürlich Herrn Lauterbach und Co. und alle Herrn Streeck, Herrn Drosten, sie kriegen da keine Antwort. Und das haben jetzt mal auch die Professoren erlebt, die zu fünft immer wieder das RKI bedrängt haben, doch mal dazu Stellung zu nehmen. Der Herr Schane war damals Stellvertreter, hat das miterlebt. Genauso wird das nicht zur Kenntnis genommen. Und damit produzieren wir eine unheimliche Menge an zukünftig potenziellen Arbeitslosen, weil die kommen von alleine nicht auf die Beine. Und das sind eben die jungen Patienten. Ja, unsere jüngsten Patienten, die wir haben, sind 2018 geboren. Ja, die Älteren kommen da auch mal vor, aber das ist das Gros, sind einfach so die Betroffenen zwischen 18 und 40. So, das sind alle die, die arbeiten würden. Ich habe welche, die sagen, ich habe nach dem Studium Corona gekriegt, ich habe keinen Tag gearbeitet, ich würde das wahnsinnig gerne machen. Ich komme ja aus dem Bürgergeld gar nicht raus. Und die werden da einfach ganz schnöde im Stiche lassen. Wir haben das erste Mal, so erlebe ich zumindest, dass wenn ich krank bin, krankenversichert bin, aber keine Behandlungskosten übernommen kriege. Das hat es, glaube ich, in der krassen Form noch nie gegeben. Ja, hier hilft nur interdisziplinäres Denken.
Naja, aber wenn wir korrumpiert werden sozusagen in unseren Lösungsansätzen von der Politik, dann hilft uns das auch nicht, ne?
Ja gut, also wie gesagt, ich bin alt genug, dass ich immer wieder dagegen halte. Da bin ich relativ unerschrocken, aber es dringt ja nicht in das Ohr, wo es hin soll. Ja, und wenn ich weiß, dass es also, es gibt ja jetzt ein Ranking, welche Politiker gar nicht auf Schreiben reagieren und wer gar nicht antwortet, ja, dann weiß ich auch, das ist alles vergebliche Mühe. Ich kann das nur im Trippelschritt machen, die Ärzte weiterbilden, die Ärzte sensibilisieren, die Lösungswege aufzeigen. Eine einfache Diagnostik. Ich muss das alles nicht noch eine eins oben rauf und ich muss das nicht teurer machen.
Aber haben Sie eine Erklärung, wo das herkommt? Weil wenn ich mich jetzt in die Lage versetzen würde, ich wäre jetzt Bundestagsabgeordneter und würde hier einen Wahlkreis vertreten, dann suche ich doch nach Lösungen eigentlich. Und es geht doch nicht darum, und wenn ich die Lösung suche, dann suche, ich bin ja selber nicht der Experte, also muss ich mir doch Expertenräte und Gremien und so weiter anhören, Informationen filtern und sortieren und dann am Ende mir irgendwann eine Meinung bilden. So macht man das doch eigentlich immer, wenn man vom Thema keine Ahnung hat.
Naja, aber wir haben ja jetzt sehr viele Abgeordnete, die noch nie auch mit dem Berufsleben Kontakt hatten, sich gar nicht vorstellen können, dass man da auch was lernt. Und dass man da auch lernt, Dinge zu bewerten. Sondern man doch gucken muss, dass man möglichst bei der nächsten Wahlperiode wieder den Job hat. Wie gesagt, hilfreich wäre manchmal A, eine Berufsausbildung, wie der Kontakt mit der realistischen Lebenswelt, auch mal im Kollegenkreis, aber das ist natürlich zunehmend schwieriger geworden.
Ja, mir klingt noch so in den Ohren, was Sie mir vor 3, 4 Jahren gesagt haben, als wir damals das Interview hatten, dass Sie alle informiert haben und sich wirklich niemand gemeldet hat, niemand hat geantwortet. Und das habe ich auch leider von anderen Experten und Fachleuten gehört, aus der Hygiene und aus anderen
Ich
Bereichen.
höre das aus allen Bereichen.
Ja,
Ja.
wird alles abgeblockt.
Also wir sind wirklich gut vernetzt, einfach dadurch, dass das Labor so lange besteht. Ich mich nicht scheue, jedem das detailliert zu erklären, je nachdem, wie er das versteht, in der abgespeckten Variante, in der ausführlichen. Wir schicken ja auch ganz viel Literatur rum. Ja, ich versuche also immer auch, was aus anderen Laboren kommt. Wir haben also eine schöne Arbeit, die ist noch von Berlincure, bevor die insolvent waren, wo die auch genau beschreiben, der Antikörper macht die Beschwerden. Ist nur leider in Englisch, das ist nicht wieder jedermanns Sache. Unser damals altes Paper, wo wir es mal in Deutsch für den Hausarzt gemacht haben, am Beispiel der Herzerkrankung, am Beispiel Diabetes, am Beispiel Alzheimer. Das gezeigt mit Bildern, dass man kognitiv eine Stabilität beim Alzheimer wieder erreichen kann. Beim Diabetiker, der nicht unbedingt in die Dialyse müsste. Wir versuchen das ja alles zu publizieren. Und da setzen das auch ganz doll mit Arbeiten international in ordentlichen Zeitungen. Wir wissen heute, dass Alzheimer-Patienten eher einen Diabetes kriegen und Diabetiker eher einen Alzheimer kriegen. Das geht über die vaskuläre Komponente. Das wäre alles, sagen wir mal, mit ein bisschen Augenmerk, der Verlauf ganz doll zu verzögern, haben die Antikörper und sind noch gar nicht so weit hinfällig. Wir haben also mild bis mittelgradig Demente genommen, dann kann man das erhalten. Wir haben auch heute noch Kontakt mit Patienten, die sind vor über 10 Jahren behandelt worden. Die werden ganz normal alt. Mit kleinen Einschränkungen, die haben sie, die können sie aber gut kaschieren. Das wäre alles in dieser doch nachher doch sehr schwierigen Situation, auch für die pflegenden Angehörigen, nicht immer notwendig. Wir würden also viele Kosten sparen in der Pflegekasse.
Absolut, ja.
Jeder betrachtet aber die Kasse extra, die Krankenkasse sich selbst, die Pflegekasse sich selbst. So können wir eigentlich nicht rangehen, weil das ist zum Schluss ist das irgendwo ein Geld, was nur da ist. Und wir könnten die Angehörigen entlasten, denn die ja aufopferungsvoll sich um die Pflege kümmern, aber die können eben auch nicht 24-Stunden-Dienst leisten. Ja, das ist also, ich finde das dramatisch. Ich hätte mir das so schlimm, als ich jünger war, nicht vorgestellt.
Ja, es ist eine Fehlentwicklung, ne, muss man klar sagen,
Eine
die.
gravierende Fehlentwicklung. Und ich weiß aber nicht, wie sie zu beheben ist. Also wenn keiner mehr zuhört, sie auch leicht verständliche Kost nicht mehr ins Gehirn bringen können. Ja, wo soll ich denn ansetzen? Also häufig sind die Patienten, die bei uns sich melden, inzwischen viel besser gebildet als ihre Hausärzte selbst.
Ja klar, weil wir heute so viele Online-Kongresse haben und natürlich, wenn man sich für sein Thema notgedrungen dafür interessiert, dann geht man natürlich auch in die Literatur, man geht in die Kongresse
Ja, wir schicken das auch alles. Es muss keiner in PubMed was suchen oder so. Wir bedienen das also rundum. Ich bediene das für die Spikes, dass das Spike wirklich wichtig ist. Aber wenn mir ein Immunologe in einem Krankenhaus sagt, Spike spielt keine Rolle. Naja, aber das ist doch der Teil, der sich verändert an dem Virus. Das ist der Teil, den wir in die Impfung immer wieder neu einbauen. Was wir natürlich auch sehen, je öfter das Immunsystem damit tangiert wird, mit solchen schwierigen Reaktionen, umso eher macht es auch nachher bei späteren Verläufen doch eine Autoimmunreaktion. Also wer sechsmal geimpft ist und siebenmal Corona hatte, ist nicht besser dran, ja.
Ja, das war ja auch in Corona-Zeiten schon ein großes Thema, diese verstärkenden Prozesse, die da stattfinden. Umso mehr man boostert, aber es ging dann um Boostern, Boostern und naja.
Also einem hilft es immer.
Was ich interessant finde, sind immer diese Phänomene, wo wir in unterschiedlichen Bereichen halt ähnliche Prozesse sehen. Die Frage ist ja nur, wer löst das aus? Ich sage zu meinen Seminarteilnehmern ganz gerne, wer löst den Waldbrand aus? Es reicht ja nicht aus, immer nur zu löschen, sondern wir müssen auch überlegen auf der anderen Seite, wer löst das aus? Und eigentlich müsste doch Medizin Detektivarbeit sein, jetzt diese Triggerfaktoren zu finden. Alzheimer, um da mal kurz zu bleiben, da haben wir jetzt mittlerweile vier, fünf, sechs Faktoren adressiert. Wenn wir das wissen, warum gehen wir nicht drauf ein? Stattdessen hört man dann oder liest man von einer Alzheimer-Impfung, die jetzt vor kurzem bekannt geworden ist, oder die erste Impfung, die überhaupt und die wahrscheinlich vollkommen nutzlos ist und wirkungslos. Ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt, aber da werden dann die großen Schlagzeilen produziert und da, wo es um die Themen Lebensstil, Prävention, all diese Dinge geht, da hört man nicht hin.
Ja, ich kann Ihnen dazu nur 100% beipflichten, weil das ist also, aber es ist deprimierend. Also was mir vielleicht auffällt, ist in den Zeiten, wo wir also nicht mehr umfänglich lesen, sondern eher auf die Mängel der Buchstaben in der SMS reagieren oder in der WhatsApp, wird das verstehende Lesen immer schwieriger und deshalb wird auch das Verstehen von Zusammenhängen immer schwieriger. Ja, manchmal hat das auch mit so einem Buch wieder was auf sich, dass man doch, wenn man es mal bis zu Ende gelesen hat, drei andere Überlegungen anstellt als kurzzeitweilige Texte, die uns aber keine Erkenntnis bringen. Also ich sehe das verheerend. Und wenn Sie das mal im Parlament auch sehen, dass ja alle auf ihrem Handy rumtippen und alle irgendwas anderes machen. Sie hören ja also bei allen Sachen nicht zu. Und deshalb können Sie auch, sagen wir mal, ich versuche immer nur auf einer Seite was zu beschreiben, weil ich weiß, die zweite geht ja gar nicht.
Ja.
Ja, das ist also ein Problem und ich habe das ungute Gefühl, dass sich das verstärkt.
Zum Glück gibt es ja uns in unserem
Ja.
Podcast. Und zum Glück gibt es ganz, ganz tolle Menschen wie dich, Marion, die sich mit solchen Themen beschäftigen und die ganz, ganz viel Licht ins Dunkel bringen.
Das ist ja nur eine individuelle Neugier.
Ja, gut, aber die trägt dazu bei, dass vielen Menschen auch geholfen werden kann. Und das, denke ich, war ein ganz, ganz wichtiger Podcast.
Axel, kleiner Einschub. Es gibt natürlich auch sehr viele hervorragende Ärzte. Es gibt sehr viele hervorragende Therapeuten, die jedes Wochenende auf dem Kongress sind, die in der Woche nach der Praxis noch in Online-Kursen sind.
Das sind ja
Also,
die Neugierigen.
genau.
Die sind ja damit subsumiert. Weil wer sich für irgendwas interessiert, verfolgt das auch weiter. Aber wer sich eben leider für gar nichts interessiert, verfolgt auch nichts.
Ja, so sieht's aus. Marion, vielen, vielen Dank, dass du
Gerne.
heute bei uns im Podcast warst. Es war eine wirklich ganz, ganz kurzweilige Stunde. Also ich gucke mich ein bisschen immer auf die Zeit und wir sind wirklich schon fast eine Stunde dran. Vielen, vielen Dank an dich. Jens, auch wieder vielen Dank an dich. Und wie immer für euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht Werbung für uns, sagt es euren Bekannten, Verwandten und Freunden. Und wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.